Raus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Reihum darf jeder ein Lied in die Playlist stellen. Mhm. Ne, so über Spotify kann man sich das ja jederzeit so. Ich habe eine Menge über Rap gelernt. Ich habe eine Menge auch über unsere Jungs gelernt. Mhm. Auch so im Wettbewerb, wie die miteinander battlen. So, kennst du den, kennst du den? Mhm. War sehr unterhaltsam. Und griechischer Wein geht auch bei jungen Leuten.
Geht das auch. So. Und Hannes Wader.
Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt sind wir wieder da. Hier sind Suse und Hajo Schumacher, frisch erholt aus dem Urlaub. Oder wie würdest du das nennen?
Ach ja, man hatte sich gerade so dran gewöhnt, da war es schon wieder vorbei. Ich meine, im Vergleich zu anderen Ländern sind ja 2 Wochen am Stück totaler Luxus.
Ne? Allerdings.
Ich habe von Bill Gates gehört, der gesagt hat, ich mache nur 24 Stunden Urlaub.
Oh Gott, aber dann verstehe ich auch, warum sich die Frau von ihm getrennt hat.
Ja, er braucht noch Zeit für seine Epstein-Kontakte. Das ist eine andere Geschichte. Also wir sind, ja, erholt auf eine Art, aufgeladen und kaum ist man wieder hier, liest man auf Spiegel Online, dass wir uns auf 7 Arten und Weisen für unseren Urlaub schämen müssen.
Ja.
Weil wir Ressourcen verbraucht haben, weil wir das Virus spreaden, weil wir was tun, was andere noch nicht können, die nicht geimpft sind, weil wir dieses Kolonialismus-Thema, das ist ja jetzt in den letzten Jahren so aufgekommen, ne? Das war in unserem Fall jetzt nicht so gravierend und generelle Tourismus-Scham, weil der Tourismus ja so in Verruf gekommen ist, auch während der, schämst du dich, Schatz?
Also Scham ist, glaube ich, der völlig falsche Begriff meines Erachtens. Aber ja, ich habe auch ein etwas schlechtes Gefühl, wenn ich in das Flugzeug steige und letztendlich, wenn wir mit dem Auto durch die Gegend brausen, was wir gemacht haben. Irgendwie auch im also natürlich nicht permanent und immer, aber ab und an eben dann doch. Wenn ich das zugrunde lege, dann kann ich sagen, ich würde das nicht Scham nennen. Wie nenne ich das? So ein bisschen Unwohlsein und so ein bisschen, wie kann ich es denn besser machen? Also mich interessiert eher, wie kann ich es besser machen?
Ich habe ja versucht, diese ganzen Schampunkte, haben wir auch mit unseren beiden Jungs drüber geredet. Ne?
Genau.
Der Große sagte ja auch sowas, das sei ja alles ein bisschen komisch. Mhm. Also erstens, Flüge sind sehr großzügig kompensiert worden durch Sparmaßnahmen anderswo auf der Welt. Mhm. Nicht das Optimum, weil das CO2 entsteht ja trotzdem, aber zumindest mal ein Ausgleich. Zweitens, ich war ja der Reiseplaner, sonst machst du das ja häufig. Ich habe versucht, Plätze anzusteuern, sodass das Geld im Land bleibt. Also wir waren ja in Sardinien.
Genau.
Das sind ja dann doch eine ganze Menge Familienbetriebe, die da, was weiß ich, auf ihrem Bauernhof untervermieten oder ein Restaurant betreiben. Mhm. Und wir haben kein Geld irgendwelchen Ketten zukommen lassen.
Nee,
das waren immer irgendwie Einheimische. Mhm. Insofern war es so ein bisschen, ich sag mal, ich will es jetzt nicht überbewerten, aber so ein bisschen, ich sag mal, auch Finanzhilfe nach 1-2 Jahren schwacher Konjunktur im Tourismus. Und insofern finde ich also ganz riesig viel Scham. Und wir waren alle geimpft und haben wirklich auch auf dein Betreiben hin uns aus größeren Menschenansammlungen tatsächlich rausgehalten.
Ja.
Wir waren einen Abend.
Als wir in Cagliari waren zum Beispiel, was ja schön ist, vor Corona da durch die engen Straßen zu laufen.
Muss man sich ganz kurz vorstellen, wirklich die Gässchen, da würde gerade ein Lastenfahrrad durchpassen.
Ja, genau.
Und alles voller Tische.
Ja.
Und da kann man keinen Abstand halten. Also allein schon da durchzugehen, quasi den anderen Leuten beim Essen auf den Teller zu gucken.
Und wusstest du das?
Da sind wir raus. Irgendwann sind wir raus aus dieser Altstadt, so schön sie auch war, und haben gesagt, komm, geht nicht.
Ja, und da mir ist jetzt so im Nachhinein noch aufgefallen, weil ich jetzt nochmal geguckt habe, weil Sardinien gilt ja immer noch als weiße Risikozone, ja. Mhm. Die haben inzwischen eine Inzidenz, die bei 96,3 liegt. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, mir nochmal vergegenwärtigt, was ist, Italien so erlassen hat, also wie man sich verhält. Mhm. Und Maskenpflicht gilt auch überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das heißt, in diesen engen Gassen müsste man eine Maske tragen. Nicht so viele gesehen. Also ich habe eher, würde sagen, 2/3 ohne und 1/3 mit oder so gesehen.
Wobei man sagen muss, die Einheimischen sind da fast vorbildlicher als die Touristen, ja, genau. Weil in Italien bis vor ein paar Wochen ja auch draußen Maskenpflicht galt. Mhm. Aber es war schon, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe 2 Wochen lang die Pandemie auch schon mal vergessen.
Ja, ich auch.
Wenn wir so am Strand lagen oder einfach nur, ich meine, wir haben ja einen absichtlich komplett Bewegungs-, Kultur-, Stress-, aktivitätenfreien Urlaub verbracht. Ne?
Ja.
Wir haben manche Tage einfach nur rumgehangen, gelesen. Karten gespielt, gelesen, Paul hat Musik komponiert. Also, ja.
Ja, und gut gegessen.
Ja, wobei man auch sagen muss, so zum Wandern wäre es mir echt zu heiß gewesen. Mhm. Die Radfahrer sind morgens um 6 gefahren.
Das habe ich übrigens von mehreren Freunden von uns gehört, die gesagt haben, Sardinien, da fällt mir immer absolute Hitze ein.
Ja, so schlimm und fand ich es nun nicht, aber es war nichts, um jetzt, ich sag mal, 6 Stunden mit dem Rucksack durch die Berge.
Nee, genau.
Ich fand die Insel übrigens echt faszinierend.
Ja, ich auch.
Also ich bin echt positiv überrascht worden.
Ja, ich auch. Ich möchte da gerne mal so im Frühjahr oder im Herbst hin, also dann wirklich wandern, ne?
Ja,
also wenn die Temperaturen niedriger sind.
Und was mir gar nicht so klar war, dass diese Insel so eine unheimliche, so ein Freiheitsstreben hat. Mhm. Ne?
Ja.
Und ich hatte ein Political Correctness-Thema.
Na?
Das Logo der Sarden von Sardinien sind 4
Mauren.
Mohrenköpfe, darf man ja nicht mehr sagen, aber tatsächlich schwarze Köpfe. Mhm. Und die sind dann auch noch, um die Political Correctness voll zu machen, geköpfte Köpfe von Eindringlingen, von Mauren, die die Insel besetzen wollten und es nicht geschafft haben.
Genau, und der Freiheitskampf hat sie verdrängt.
Und Tunis ist näher als Rom, war mir auch nicht klar.
Nee. Mir auch nicht.
Und die sprechen, wie unsere letzten Gastgeber, der sagte, es sei relativ normal, dass man Spanisch versteht, dass man Französisch versteht.
Naja, die waren fast 300 Jahre ja auch unter spanischer Fahne.
Und Korsika ist echt nur ein Steinwurf entfernt und das Ganze ist italienisch. Also auch eigentlich sehr multikulturell. Mhm. Ne?
Ja.
Ja, und für unser Quiz, was wir ausgelobt haben.
Haben wir was mitgebracht, aber wir verraten nicht was, oder?
Okay, aber es klingt so.
Es klingt so und die liebe Gisela wusste, dass das Schiff Henrietta hieß. Das war unser letzter Podcast. Eigentlich müsstest du jetzt nochmal hier, ist das der?
Nee, egal. Finger weg vom Mischpult.
Ja, okay. genau. Und du darfst dich jetzt freuen über unser kleines Raschel-Mitbringsel.
Sollen wir es verraten oder nicht? Also es steht drauf, Specialità Alimentare Sarda. Mhm. Jeder gute, mit kleinem Latinum ausgebildete Mensch weiß, dass es heißt Lebensmittelspezialität aus Sardinien.
Genau, und vielleicht legen wir noch ein Rezept dazu oder so?
Nee, das kann man sich ja googeln. Und es gibt verschiedene Größen dieser Fregola Sarda oder Fregola in Italienisch. Mhm. Das sind Nudeln, die aber Kugeln sind.
Die sehen ein bisschen aus wie Weizengrieß. Nee, wie nennt sich das?
Ja, ein bisschen größer als Grieß. Und die gehen natürlich noch auf. Und sie gehen richtig gut mit Ragout oder mit Fischsachen.
Oder Tomaten, genau.
Was war das beste Gericht, wenn du dich erinnerst im Urlaub? Wo haben wir am besten
Spaghetti
gegessen?
Spaghetti Vongole.
Es waren wirklich die Spaghetti Vongole, ne?
Ja. Wobei diese Muscheln, die es da nun wieder typical gibt, die habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Die kleinen.
Die kleineren?
Ja.
Genau. Also das sind ja nochmal so spezielle Muscheln, die du dann dazu isst.
Das sind Venusmuscheln.
Wobei ich habe bei Muscheln auch mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich die esse.
Ja, aber irgendwas ist ja immer.
Ja.
Und was war die tollste Location, die du besucht hast in deinem Urlaub?
Eigentlich fand ich alle drei Unterkünfte toll, wobei die erste hat mich einfach so geflasht, weil wir so mitten in der Natur waren.
Da waren wir auf einem Bauernhof mit einigen...
Interessanterweise noch mit ein paar anderen Berliner Familien.
Wir kamen da an. Ja, wo kommst du her? Ja, Prenzlauer Berg. Ja, ich Schöneberg. Ja, ich Pankow.
Ich Klein Machno. Also falls ihr uns hört, liebe
neue Freunde.
Neue Freunde, ja, seid herzlich gegrüßt. Das fand ich einfach toll, weil nachts war es so dunkel.
Und so leise.
Ja, und so leise, dass ich mich gar nicht zurechtfand im dunklen Zimmer, also die Toilette erstmal suchen musste.
Und es war ein bisschen höher, das heißt nicht ganz so heiß.
Genau, und das Interessante war tatsächlich, dass ich hatte so vorher in die Wetterkarte geguckt und hatte immer so über 30 Grad und also auch noch in den 20ern nachts und so. Dachte ja, dann brauche ich ja nicht irgendwie einen Hoodie oder irgendwas mitzunehmen oder eine Strickjacke. Pustekuchen, müsste mir dann abends ein paar Nächte, weil der Wind auch so extrem aus einer Richtung kam.
Ja, es war Mistral.
Mistral, genau.
Es fegte und leider ist der Wirt, der natürlich wie jeder anständige Saale auch ein Segelboot hat, nicht rausgefahren. Ja. Weil der sonst gerne so zwischen diesen Inselchen, zwischen Korsika und Sardinien so einen Tag lang rumkreuzt. Mhm. Und das hätten wir natürlich so als legitime Nachfolger von Onassis hätten wir das gerne gemacht. Ich wollte gerade Oasis sagen. Okay, beste Location. Höhepunkt?
Mein Höhepunkt? Ach, ich fand, wir hatten ja so kleine Familiengespräche mit unseren beiden Söhnen und uns und so. Und die fand ich eigentlich sehr, sehr besonders. Und ich glaube, der Höhepunkt war am letzten Abend oder in der Nacht vom letzten Abend, wo wir uns einfach mal so in den Arm genommen haben, alle zusammen.
Ohne viel zu reden, ja. Hm. Ich fand ja unseren Höhepunkt eigentlich, und das hatte mit Sardinien überhaupt nichts zu tun, unser Musikspiel. Weil man kommt nicht richtig wirklich schnell voran in Sardinien. Man braucht auch ein Auto. Mhm. Also es sei denn, man ist jetzt so fahrradmäßig unterwegs. Aber und die Regel war wirklich strikt reihum, darf jeder ein Lied in die Playlist stellen. Mhm. Ne, so über Spotify kann man sich das ja jederzeit so. Und dann haben wir unsere Lieder. Und manche hatten einen Plan, manche haben kurzfristig assoziiert, manche haben so. Ich habe eine Menge über Rap gelernt. Ich habe eine Menge auch über unsere Jungs gelernt. Mhm. Auch so im Wettbewerb, wie die miteinander battlen. So, kennst du den, kennst du den? Mhm. Und sowas. Also das fand ich echt toll. Da habe ich wirklich viel gelernt. Es war sehr unterhaltsam. Und griechischer Wein geht auch bei jungen Leuten.
Geht
das
auch. So. Und Hannes Wader.
Hannes Wader, der Tankerkönig.
Ja, das ist ja ein Teil meiner Sozialisierung.
Franz Josef Degenhardt.
Genau.
Cocaine, also
wobei, doch. Das ist von Hannes Wader.
Achso, Hannes.
All around my brain.
Das Scheiße, habe ich Franz Josef Degenhardt gesagt?
Ja, wolltest du gerade, glaube ich.
Ah, Mist, dann habe ich in meiner Kolumne was falsch geschrieben. Mal gucken, wer das merkt. Nee, und was ich auch toll fand, wir sind einen Tag mit Francesco, der als Industrietaucher um die Nullerjahre hier in Berlin war.
Den Berliner Hauptbahnhof mitgebaut hat.
Na, erstmal hat er dafür gesorgt, dass sie eine Wanne bauen, damit da das Wasser und Sand nicht mal nachlaufen. Also die haben ja so riesig viele Spundwände gezogen und den Bahnhof praktisch in so eine Wanne reingebaut.
Ja.
Und da hat er als Taucher wohl diese Wände mitgebaut und jetzt fährt er halt Touristengruppen und das fand ich eigentlich auch ganz nett. Ja, es waren viele Touristen, die da an die Strände fuhren mit den Booten, aber es war nicht so riesig. Ich fand es immer noch so nett. Mhm. Also es war überschaubar. Mhm. Und wir waren an einem Strand mit Francesco, der angeblich von National Geographic zu den 5 tollsten der Welt gezählt wird. Mhm. Und
mit einem wunderschönen Tal, muss man dazu sagen. Ne? Es war wunderschön grün.
Ja, es war ein anderer jetzt, aber egal. Kala Goloritze hieß der, glaube ich. Aber egal. Auf jeden Fall, vielleicht war es auch deiner.
Nein. Ich meine ja den. Der hat erst diesen Strand genannt und dann gab es diesen zweiten Strand, wo diese rosa blühenden wilden Oleanders waren und wo er gesagt hat, dass Gucci da im nächsten Jahr ein Shooting macht oder so.
Ja, die Herrenkollektion von Prada, Gucci,
wer auch immer. Wir kennen die alle nicht.
Ach, die kommen ja gern mal bei uns zum Abendessen, die Guccis, aber
wo denn? Schatz, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt. So aus. Wie hast du denn das mit dem Hochwasser empfunden? Also ich meine, ja. Und wir haben ja schon deutsche Nachrichten immer mal wieder geguckt. Ne?
Ja, das bleibt ja gar nicht aus. Ich hatte in der Tat dann auch sowas wie Arbeitsscham,
ja.
Beziehungsweise Nicht-Arbeitsscham, weil ich hatte natürlich vorgearbeitet, also meine wöchentlichen Formate, Kolumnen hatte ich
vorgeschrieben,
zeitlos angelegt, weil ich dachte, ey, Sommerloch ist eh nichts los, da kannst du mal was über Kaimane im Badesee schreiben oder so ein klassisches Sommerloch-Thema. Und ja, dann kam dieses Hochwasser.
Ja.
Und dann dachte ich mir erst, na gut, ist halt ein Hochwasser. Und dann irgendwann, relativ bald, stellte sich halt heraus, nein, es ist nicht irgendein Hochwasser, sondern es ist echt mächtig. Mhm. Es ist eine richtig fette Naturkatastrophe. Mhm. Und die vielen Toten und die Bilder und so. Und dann habe ich natürlich nochmal ein bisschen was umgeschrieben. Das hat mich auch umgetrieben.
Ja.
Also da merke ich dann doch, dass ich so der Nachrichtenmensch bin.
Also ich bin ja in Hamburg groß geworden und wir hatten ja dieses große Elbhochwasser mit Helmut Schmidt als kühnen Retter. Ne? Also ich weiß gar nicht, wann war das? Irgendwann in den 60er Jahren oder so.
Wobei er nicht Bürgermeister war, der war Innensenator. Ja, ne? Man denkt immer, der war Bürgermeister.
Ja, der Deichgraf, genau. Und ich weiß nicht, wie ist denn das in Münster oder so? Also weil das ist ja Nordrhein-Westfalen. Wenn Nordrhein-Westfalen war ja nun doch sehr schlimm betroffen.
Aber Münster ist weit weg.
Ist weit weg. Ja, ne? Also so mit Flüssen habt ihr nicht so ein Problem dann,
naja, oder? Da gibt es einen Fluss, der heißt A und dann also mit zwei A, was in Kreuzworträtseln immer gut ist, wenn man das weiß. Und dann gibt es noch die Verse, auf der wir früher gepaddelt sind. Aber ich glaube, da kommt nicht so viel Hochwasser. Hm. Es
mich gab erinnert
auch nicht
ja
so Starkregen. Münster ist an Regen gewohnt. Also Münster ist die regenfesteste Stadt Deutschlands. Ja.
Mich erinnert noch dieses Elbhochwasser, das dann später noch war, als ich noch Filme gemacht habe. Und als ich dann in Dresden
Schröder.
War und dann die, und dann wurden die Sandsäcke gestapelt und dann habe ich noch mitgeholfen.
Ja, aber das war ja.
Also das ist, aber das war auch alles vorbei, auch nicht. Also ich weiß, wo habe ich denn da gedreht? Oberhalb von Leipzig in so einem kleinen Ort. Wo dann wirklich, der lag so in so einer Senke.
Und da liefst du so.
Und da, ja, und natürlich waren die ganzen Keller voll gelaufen und dann Hochsommer. Und dann kommen die Kühltruhen hoch, gehen auf und alles, was da so drin ist.
Die Kanalisation.
Ja, die Kanalisation. Ich glaube eher, es waren so die eingefrorenen Koteletts und so weiter, die da zu, davon zu schweigen, dass die Mücken sich natürlich gefreut haben.
Aber das ist sowieso so ein Ding, ne? Die Natur schlägt zurück. Ich meine, du kriegst deinen ganzen eigenen Wohlstandsscheiß vor die Füße gespült. Ne? Ja. Also so dramatisch das ist, aber es ist ja fast biblisch. Ne? So von wegen, das Wasser sagt hier, nimm deinen Scheiß, mach weg.
Darf man da als Kanzlerkandidat eigentlich lachen?
Nein.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich es auch wieder beruhigend, wenn sich einer nicht verstellen kann.
Ja.
Also einer, der so super, super glatt ist und immer nur alles unter Kontrolle hat, macht mir auch nicht mehr Vertrauen.
Political correctness.
Die entscheidende Frage ist, profitieren die Grünen davon? Oder wer profitiert davon?
Ja.
Der Landesvater Laschet, der da jetzt den großen Beschützer geben kann? Oder?
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ne? Meinst du, das verändert irgendwas am Wahlergebnis im September?
Ich weiß
Also, dass
es
die
nicht.
Leute nochmal so ein bisschen wacher werden, auch gerade die davon betroffen waren? Weil
es wird ja immer Fukushima als Beispiel genannt, wie eine Umweltkatastrophe eine Wahl beeinflussen kann. Das waren dramatische Bilder, da flog dieses Dach weg, da war diese Panik von einer Verseuchung, die ja auch dann stattgefunden hat. Klassisches grünes Kernthema, Atom. Das hat irgendwie funktioniert, auch in dieser Kurzfristigkeit. Mhm. Jetzt sind es bis zur Wahl noch 2 Monate. Ich weiß nicht genau. Ich fand es interessant, Annalena Baerbock hat ja darauf verzichtet, also jetzt so Bilder zu produzieren.
Mhm.
Laschet hat das ganz schlau gemacht. Der hat auch keine Pressevertreter mitgenommen, aber dann selber alles getwittert.
Ja.
Nur was immer den Vorteil hat.
Aber Annalena ja auch. Also
ja, aber die auch so von der Klamotte her und von allem. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Zusammenhang Klimawandel, Hochwasser und Grüne, ob das so gerade funktioniert wie bei Fukushima. Was ich interessant finde, ist, dass Olaf Scholz durch seine Strategie Alligator, also einfach rumliegen und nichts tun, kommt langsam in die Puschen, also in den Umfragen. Also es ist irre, wie der in seiner ganzen Scholzhaftigkeit sich treu bleibt und jetzt nicht irgendwie dramatische Strategiewechsel oder irgendwas, sondern einfach sagt, so abgerechnet wird zum Schluss.
Ja.
Und ganz bewegend fand ich, wie Angela Merkel und Malu Dreyer gemeinsam durch die
Und ich glaube, das hat der Scholz, Scholz hat sich aber auch Malu geschnappt, ne?
Ja, ja, gut, aber das, Kanzlerin ist natürlich top, ne?
Ja.
Naja, es war halt auch Rheinland-Pfalz, ne? Malu Dreyer, die ich sehr mag.
Mhm. Ich habe noch einen schönen Tipp für alle die, die vielleicht doch überlegen, nochmal wegzufahren. Es gibt eine Website, weil es ist wirklich, das war bei uns ja auch so, was für einen Test brauchen wir jetzt noch als doppelt geimpfte Menschen und so weiter. Also im Vorfeld gab es da nochmal so ein bisschen Stress, sage ich einfach mal. Und zwar heißt diese Website der-reisemanager.com. Mhm. Da gehen übrigens auch große Reiseunternehmen oder wenn du ins Reisebüro gehst,
und
gucken. Du erfährst da die aktuellen Einreisebestimmungen von dem jeweiligen Land, in das du reisen willst.
Dazu eins noch. Wir haben vorgezeigt, bei der Ausreise gar nichts. Also bei der Ausreise aus Deutschland.
Nö.
Wir haben gezeigt, bei der Einreise nach Italien gar nichts. Wir haben bei der Ausreise diesen EU-Impfnachweis gezeigt.
Ja.
Und zwar auf Papier, obwohl wir sie in der App hatten.
Ja, aber sie konnte das nicht lesen. Nicht,
genau. Und bei der Einreise in Deutschland war gar nichts.
Genau. Ja, also, bis auf eine SMS, die wir bekommen haben aufs Handy.
Ihre Bundesregierung. Aber
und was man tun muss, wenn man wieder einreist und nicht doppelt geimpft ist und so weiter.
So, und eine vertraute Stimme aus der Charité, die wir privat kennen, sagte nur so, in 2 Wochen sind die Ferien vorbei, dann sind die ganzen Reiserückkehrer wieder da, dann sind die Schulen wieder auf und dann wissen wir ungefähr Ende August, wie groß die vierte Welle wirklich wird, die allerdings mit Delta offenbar weniger tödlich ist.
Wobei der Reinickendorfer Amtsarzt, der ja öfter mal zitiert wird und dessen Name mir gerade jetzt entfallen ist, der sagt, im Moment wird Delta von 2/3 Rückkehrern aus der Türkei mitgebracht.
Ja, aber Delta ist sowieso überall.
Delta ist überall und die Delta-Variante ist angeblich im Freien auch einfacher, 5-mal höher um den Faktor 5.
Hör jetzt auf, wir wollen nicht mehr über Corona reden.
Nein, wir wollen nicht mehr über Corona reden.
Außerdem sind wir schon braun geworden, muss man sagen, obwohl wir gar nicht so kampfgesonnen haben.
Ich meine ja.
Aber man kann der Sonne in Sardinien echt nicht aus dem Weg gehen.
Und Faktor 50.
Wir haben Faktor 50.
Das hätte ich überhaupt nie gedacht, dass ich mal Faktor 50
aber
benutze.
Es ist eine echt andere Ballersonne als hier. So, was ich noch sagen wollte, diese Woche ist noch etwas ungewöhnlich. Wir haben einen sehr besonderen Gast aus aufzeichnungstechnischen Gründen, allerdings erst am Donnerstag. Der wird praktisch unsere kombinierte...
Der?
Veit Lindau.
Ach ja,
Veit Lindau. Man kann von ihm halten, was man will, aber viele Menschen finden das gut, was er erzählt.
Ja, und er hat auch ein wirklich spannendes neues Buch gut gemacht.
Und er gibt sich die Ehre und wir reden einfach mal ein bisschen über den Sinn des Lebens.
Und das Zweite, was ich noch loswerden möchte, lieber Alex, vielen Dank nach Singapur, weil die letzte Übernachtung oder die letzten paar Nächte verdanken wir dir. Wir waren wirklich sehr begeistert.
Danke, Alex, war der Hit.
Arbeit, Leben, Liebe.
Bis
der
Mut bald.
Podcast,
tschüss. Eine schöne Woche euch.